So, ich freue mich, dass wir heute wieder Jugend haben und dass wir gemeinsam in das Wort Gottes hineinschauen können. Und ich würde zum Beginn gerne noch beten und dann starten wir mit dem Text. Herr, ich bin dir dankbar, dass du heute unsere Herzen erreichen willst und ich möchte dich bitten, dass du heute unsere Herzen öffnest und uns aufzeigst, wie es in unserem Herzen wirklich aussieht. Herr, dass du alles offenlegst, dass du uns korrigierst, zeigst, wo Veränderung her muss, dass wir erkennen können, wo wir dir ähnlich sind, wo wir noch weit weg von dir sind. Verändere du unser Herz so, dass es dir gefällt, dass wir zu deiner Ehre leben. Amen. Heute sind wir in 1. Samuel 14. Wir kommen gut voran und heute haben wir einen ziemlich langen Text vor uns. Kapitel 14 hat 52 Verse. Aber keine Sorge, ich werde die jetzt nicht alle vorlesen, sonst hocken wir noch eine Stunde hier und kommen irgendwie nicht wirklich voran. Es ist sehr, sehr viel. Ich werde versuchen, mit eigenen Worten vieles zu umschreiben, den Text durchzugehen. Und ich werde versuchen, dann auf besondere Ereignisse einzugehen, um die auch ein bisschen hervorzuheben, damit es einfach auch klar und deutlich rüberkommt, worum es eigentlich auch geht. Letztes Mal habt ihr eine Gruppenarbeit gemacht, da war ich nicht da, aber so wie ich es mitbekommen habe und ich habe die Gruppenarbeit gesehen, ging es um das Kapitel 13. Und auf das möchte ich nochmal ganz kurz eingehen, weil das Kapitel 14 direkt anknüpft. Also es geht direkt über. Und wie so oft geht es in 1. Samuel viel um Krieg. Und auch im Kapitel 13 gibt es eine Kriegssituation zwischen Israel und den Philistern. Und aufgrund dessen stellen die Philister eine riesige Heereswacht zusammen. Wir bekommen keine Zahl, aber die Bibel sagt, das Heer der Philister war so groß oder es war so zahlreich wie der Sand am Ufer. Also extrem viele Menschen. Eine riesige Armee und Israel bekommt natürlich Angst. Ist, glaube ich, ganz verständlich und sie fliehen, sie verstecken sich, teilweise auch in den Bergen, sie fliehen in die Nachbarländer, sie laufen über zum Feind und Saul merkt, hey, die Leute rennen mir davon. Mir fehlen langsam die Leute und die Situation, die spitzt sich eigentlich immer mehr und mehr zu und am Ende mustert Saul nochmal die Leute, die da sind, und es sind circa 600 Männer. Also echt nicht viel. Und dann kommt es zu diesem ganz bekannten, zu dem Schlüsselereignis. Saul soll eigentlich auf Samuel warten, aber er beschließt, selber zu opfern. Er merkt, die Leute hauen alle ab. Und er beschließt, er selber zu opfern. Kurz darauf kommt Samuel und sagt, hey, weil du das getan hast, er durfte nicht opfern, weil du das getan hast, wird deine Königsherrschaft von dir genommen werden. Und Gott wird sich einen neuen König suchen, einen nach seinem Herzen. Und für Saul war das eine krasse Situation. Ab diesem Zeitpunkt weiß er eigentlich, hey, ich verliere früher oder später meine Königsherrschaft. Und ab diesem Schlüsselereignis, da beginnt ein Zeitpunkt, wo wir eine Abwärtsspirale in Sauls Leben sehen. Das ist total interessant, da schauen wir uns heute einiges an. Und ab jetzt fällt Saul immer tiefer und immer tiefer und tiefer und tiefer. Das werdet ihr gleich auch in Kapitel 14 sehen. Und es zeigt sich vor allem durch seine Worte und durch seine Entscheidungen, die er trifft. Und mein Thema heute heißt: Ein Schwur, ein Dilemma und eine Handvoll Honig. Darum geht es heute. Und wir starten mit dem Kapitel 14, mit dem ersten Punkt: Ein hingegebenes und ungeteiltes Herz. Saul befindet sich mit seinen ca. 600 Männern an der Grenze von Gibea. Und unter anderem sind auch dabei der Priester, der die Lose bei sich hat, mit denen man Gott befragt. Und dann sind auch noch Jonathan dabei und eben sein Waffenträger. Und noch viele andere. Aber Jonathan und sein Waffenträger, die entfernen sich aus dieser Gruppe, ohne dass es jemand merkt. Denn Jonathan hat einen Plan. Total absurden Plan, eigentlich voll den dämlichen Plan. Und zwar will er, wenn sein Waffenträger mitmacht, zu zweit die Philister angreifen. Wenn man das so liest, dann denkt man sich so, hä, voll komisch. Also, ich meine, die sind zu zweit. So, Jonathan, weiß nicht, bist du lebensmüde? Ja, bist du vielleicht verrückt? Das ist schon so ein bisschen komisch, wenn er sagt, hey, wir gehen jetzt dahin und wenn Gott sie in unsere Hand gibt, dann ist es so. Und irgendwie ist es total seltsam. Mal ganz ehrlich, würde Saul vielleicht noch seine 600 Männer mitnehmen, dann könnten wir das vielleicht verstehen. Die sagen, hey, ein Versuch, wir rennen da jetzt mit 600 Männer rein und wir machen alles kaputt, soweit es geht. Und dann mal sehen. Aber Jonathan hat eine ganz andere Idee. Und wir schauen mal, was er sagt. Wir können mal 1. Samuel 14 aufschlagen. Ich sage einfach nur die Verse und dann gehen wir da durch. Wir lesen mal ab Vers 6. Und da heißt es, und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tue alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Mich hat der Waffenträger ein bisschen beschäftigt. Stell dir vor, du bist ja jetzt der Waffenträger und Jonathan kommt mit diesem Plan zu dir und sagt, hey, du und ich, wir beide, wir stürmen jetzt hier das Lager der Philister. Ich glaube, das wäre so der Zeitpunkt, wo du sagst, hey, ich gebe meinen Job ab. Ich kündige, such dir neuen Waffenträger. Aber der Waffenträger, der macht es nicht. Warum? Ich meine, dann stell dir vor, du bist der Waffenträger. Und dann kommt Jonathan zu dir und sagt, hey, vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Und dann denkst du dir so, ja, vielleicht wird er wirken, aber vielleicht gehen wir auch drauf. Und dann denkst du dir, okay, ein bisschen, die Worte sind echt schon ein bisschen unsicher. Das klingt so ein bisschen unsicher. Und dann überlegst du weiter und dann sagt er so, hey, Gott kann auch durch wenige retten. Und dann denkst du dir so, ja, oh, also mir wird es so gehen, ich würde zweifeln. Muss ich ehrlich sagen, mit Zweifeln, so, dann denke ich mir so, ja, klar kann der Herr auch durch wenige wirken, aber seien wir ehrlich, wir sind nur zu zweit. Ich wäre da total unsicher, ich hätte es nicht ganz gerne gemacht, aber der Waffenträger, der sagt, ich bin dabei. Warum springt der nicht ab? Und ich denke, dass der Waffenträger zu einem super loyal dem Jonathan gegenüber war und dass er ein Vertrauen in ihn hatte und ich glaube auch, dass der Waffenträger Gott kennt. Dass er großes Vertrauen in Gottes Führung hat. Sonst machst du sowas, glaube ich, nicht. Und er wusste auch, hey, Jonathan ist niemand, der einfach so eine unbedachte Entscheidung trifft. Der macht nichts Unüberlegtes. Der wusste genau, Jonathan ist ein Mann, der stellt sich unter Gottes Führung. Und weil er das tut, glaube ich, geht der Waffenträger mit. Und der Waffenträger sagt noch, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Wie dein Herz es will. Wie sieht denn das Herz von Jonathan aus? Ich glaube, dass das Herz uns hier gezeigt wird. Jonathans Herz ist ungeteilt und gehört voll und ganz Gott. Jonathan ist nicht naiv und hat Traumvorstellungen, wie das Ganze gleich ablaufen soll. Er kennt Gott und ist davon überzeugt, dass Gott durch ihn Großes wirken kann. Dass Gott sie aus dieser schwierigen Situation befreien kann. Hätte Jonathan ein geteiltes Herz gehabt, hätte Jonathan gezweifelt, ich glaube, wir kennen das, dann würden wir solche Schritte nicht unternehmen. Würde Jonathan zweifeln, würde er niemals sagen, komm, du und ich, wir gehen da rein. Er vertraut Gott komplett blind. Blindes Vertrauen ist, Vertrauen ohne alle Umstände zu kennen. Jonathan weiß nicht, wie viele Leute auf ihn warten, völlig egal. Blindes Vertrauen ist, nicht zu wissen, was passiert. Er weiß nicht, wird er gefangen genommen, wird er umgebracht, was passiert, keine Ahnung. Blindes Vertrauen heißt, dass er gar nicht weiß, wohin die Reise geht und dass am Ende sagt, Gott, übernimm du die Steuer meines Lebens und führe du mich. So wie du mich führst, so will ich es annehmen. Ich vertraue dir blind, warum? Weil ich ganz genau weiß, wer du bist, weil ich dich kenne. Und so gehen die beiden auf den Vorposten der Philister zu und es passiert was Unglaubliches. Die Soldaten, die fallen einfach vor Jonathan nieder. Der Waffenträger, der läuft hinterher und tötet einen nach dem anderen. Total interessant, oder? Voll des Wunder. Und dann lesen wir Vers 15, was dann passiert. Und es entstand ein Schrecken im Heerlager, auf dem Feld und unter dem ganzen Volk, sogar die, welche auf Posten standen und der Verheerungszug erschraken und die Erde erbebte und so entstand ein Schrecken Gottes. Gott schickt hier einen oder seinen Schrecken über die Philister, die Erde bebt, es herrscht Verwirrung, Chaos und die Philister fangen an, sich sogar gegenseitig zu bekämpfen. Und in Vers 23 heißt es dann, so rettete der Herr an jenem Tag Israel. Und das alles durch einen jungen Mann, der nicht an Gott gezweifelt hat. Der wusste, mit Gott kann ich Großes bewirken, der keinen naiven Glauben hatte, dessen Herz ungeteilt war und der Gott blind vertraute und wusste, Gott kann das durch mich wirken. Und Jonathan wird hier eigentlich zu einem Helden. Gott gebraucht ihn, um Israel zu retten. Wo ist Saul in dieser ganzen Situation? Als Jonathan mit seinem Waffenträger loszieht, kommen wir zum zweiten Punkt, ein ungehorsames und ungeteiltes Herz. Nein, ein geteiltes Herz. Ein ungehorsames und geteiltes Herz. Wo ist Saul? Saul sitzt unter einem Granatbaum im Schatten und er wartet. Das lesen wir. Wir wissen nicht, worauf er wartet, keine Ahnung. Er tut einfach nichts. Und er wird erst dann aktiv, als er diesen Lärm hört, der auf einmal in diesem Philisterlager ausbricht. Und er bekommt das Getümmel mit, vielleicht auch das Erdbeben. Und er hört aus dem Lager der Philister diesen Lärm, der eben durch Jonathan bewirkt wurde. Und er merkt, hey, da passiert gerade was. Und die Späher berichten es ihm auch, was dort passiert. Und dann reagiert Saul ganz schnell und sagt zum Priester, hey, bring mir die Bundeslade. Und voll gut eigentlich. Da sagt er, hey, ich will, dass Gott dabei ist, wenn ich in den Krieg ziehe. Ich möchte, dass Gott an meiner Seite ist. Ich ziehe nicht alleine in die Schlacht, sondern mit Gott. Und dann lesen wir auf Vers 19, das knüpft er direkt an, und da heißt es, und während Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Heerlager der Philister immerfort größer. Da sagte Saul zum Priester, lass es bleiben. Also hol die Lade nicht. Saul will Gottes Hilfe, aber zu seinen Bedingungen. Gerade noch sagt Saul zum Priester, hey, ich möchte die Lade, hol sie mir. Und jetzt auf einmal passt es ihm gar nicht. Jetzt ist auf einmal nicht mehr so der richtige Zeitpunkt, hey, jetzt muss schnell gehen. Er möchte hier das Momentum mitnehmen und er merkt, hey, das ist meine Chance. Die Philister sind gerade alle in Panik. Ich kann jetzt nicht auf Gott warten. Jetzt muss es schnell gehen. Das ist seine Chance und er merkt es. Und der Kampf ist voll im Gange. Ich meine, wenn er abwartet, bis die Bundeslade da ist, dann kann es natürlich sein, dass die Situation sich verändert hat. Und was Saul hier eigentlich sagt ist, oder was vielmehr in seinem Herzen vorgeht und hier eigentlich ans Licht kommt, ist, der sagt Gott, eigentlich brauche ich dich gar nicht. Ich mache das alleine. Ich mache es selber. Er sieht seine Chance und sagt, hey, es sieht gut für mich aus. Gott, wir machen den Rest. Und ich glaube, wir bekommen hier schon einen Einblick in das Herz von Saul. Saul ist hier komplett gespalten. Auf der einen Seite merkst du so, am Anfang ist da der Gehorsam da und sagt, ja, ich möchte es mit Gott machen. Aber dann kurz danach kommt der Stolz in sein Herz und sagt, nee, ich mache das selber. Er ist gespalten zwischen Gottes Willen und seinem eigenen Ehrgeiz. Die prallen hier aufeinander. Er will Gottes Hilfe, aber die nur zu seinen Bedingungen. Gott soll helfen, aber bitte schnell und nach seinem eigenen Plan. Und Saul, sein Herz, sagt ja eigentlich, ich will göttliche Unterstützung, aber ich will keine göttliche Leitung. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die kennen wir alle aus unserem Leben, oder? Wir wünschen uns so gerne göttliche Unterstützung in unserem Leben, bei allem, was wir angehen. Da wollen wir schon, dass Gott dabei ist. So eine göttliche Leitung, dass wir gute Entscheidungen treffen. Und er soll immer dabei sein. Aber göttliche Leitung, oh, das ist so eine Sache, da prallen zwei Dinge aufeinander, oder? Die göttliche Leitung wollen wir nicht immer haben. Weil es genau das Gegenteil von göttlicher Unterstützung eigentlich, weil göttliche Leitung, die entspricht vielleicht nicht meinen Vorstellungen. Gott möchte mich vielleicht ganz anders leiten und dann denke ich so, hey, eigentlich passt es mir nicht so. Ich will schon auch noch, dass mein Wille umgesetzt wird. Ich möchte das schon auch selber in der Hand haben. Ich möchte es unter Kontrolle haben. Wir gehen weiter im Text, es geht weiter. Saul greift jetzt mit seinen Männern eben die Philister an. Er nutzt die Chance, er greift an. Wir lesen jetzt 24. Die Männer Israels waren aber sehr angestrengt an jenem Tag und Saul beschwor das Volk und sprach: Verflucht sei der Mann, der Speise isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Da nahm niemand im Volk eine Speise zu sich. Das ist ein krasser Fluch, den hier eigentlich ausspricht. Ich überschrieb mit Sauls religiöse Regeln wichtiger als das menschliche Wohl. Hier bekommen wir wieder einen Einblick in sein Herz. Saul spricht hier einen Schwur aus, der es eigentlich voll in sich hat. Man denkt sich so, ja, ist jetzt nicht so schlimm oder so, esse ich halt nicht. Bis zum Abend, ja. Und dieser Schwur, als ich ihn so gelesen habe, dachte ich mir, der klingt eigentlich ziemlich fromm, oder? Also, der hat richtig Eifer, der Saul. Das klingt so richtig nach Selbstverleugnung in diesem Schwur, das klingt so nach Selbstaufgabe. Der hat Disziplin, der bringt so Kampfgeist an den Tag. Da denkst du, hey, der meint's ernst. Dem ist wichtig. Aber worum geht es Saul hier wirklich? Schauen wir sein Herz an. Wie sieht es da aus? Es geht hier nicht um Gott und er schwört hier nicht Gott etwas. Es geht hier eigentlich gar nicht um ihn, um Gott, sondern es geht Saul nur um sich selbst. Guck mal, was er hier sagt. Er sagt, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Also ich, mich und meinen. Saul sagt eigentlich, hey, hier geht es um mich. Das ist mein Ding hier. Saul will unbedingt einen Sieg für sich selber, für seine eigene Ehre. Was ist ihm wichtig? Und dann sind da eben diese Männer und die kämpfen den ganzen Tag. Und dann bringt Saul diesen unüberlegten, wirklich dummen Fluch raus. Und der wird noch richtig große Folgen haben. Das wird auch gleich, da werden wir auch gleich darauf eingehen. Und mittlerweile, ganz klar, sind die Männer müde, sie haben Hunger, die sind voll am Ende, keine Kraft mehr. Und dann kommt noch was echt Mieses dazu, und zwar das Land befindet sich in der Honigernte. Und es ist überall Honig. Auf dem Feld ist der Honig, der muss nur genommen werden. Das heißt unter anderem auch in dem Text, dass der Honig aus den Waben läuft und du denkst so, okay, die hätten den nur nehmen müssen, aber sie dürfen es nicht. Und ich dachte mir so, warum Honig? Ich meine ganz ehrlich, wenn du mal einen schweren Tag hattest, dann willst du keinen Honig, sondern du willst was Warmes, was Deftiges, du brauchst Energie. Dann willst du doch was Richtiges essen. Aber ich habe es vor kurzem tatsächlich erlebt, eine ähnliche Situation. Also ich habe keinen Honig gegessen, aber wir waren mit Yassi in Österreich. Und dann haben wir gesagt, hey, wir wollen auf den Berg gehen. Das habe ich schon länger geplant. Und dann haben wir gesagt, gut, da gehen wir hoch. Da sind wir rübergefahren und dann sind wir frühmorgens los und mir ging es richtig dreckig, weil ich eine Woche davor krank war. Aber ich wollte hoch. Es war nicht ganz ein 3000er und es haben 28 Meter gefehlt. Mehr hat der Berg nicht hergegeben und dann sind wir hochgelaufen. Und ich habe gemerkt, so, wow, der Kreislauf, der macht echt nicht so richtig mit. Und irgendwann, ich glaube, nach 3 Stunden haben wir es geschafft, dann waren wir oben. Und dann dachte ich mir, gut, ich ruhe mich jetzt aus und dann passt es ja. Als wir auf dem Weg nach unten waren, habe ich gemerkt, okay, da ist keine neue Kraft irgendwie da und mein Kreislauf macht nicht mit. Und ich habe Jassi und meinen Schwiegervater nach vorne geschickt, habe gesagt, hey, geht schon mal vor, ich lasse mich zurückfallen. Ich pack's nicht. Und ich bin da oben auf dem Berg und merke einfach so, boah, meine Tritte, die sind total wackelig. Ich kann nicht sein, dass ich gleich umfliege oder so. Es war echt mies. Aber es gab noch eine Hoffnung für mich. Ich wusste auf dem halben Weg, da ist eine Alm. Und ich habe gesagt, hey, wenn wir da hinkommen, dann trinke ich ein Skiwasser. Wenn ihr mal in Österreich seid, dann trinkt ein Skiwasser. Das ist einfach so ein Sirupgetränk. Wasser mit Sirup, also einfach nur Zucker. Zucker pur. Und ich dachte, wenn ich da hinkomme, ich trinke das. Und dann habe ich da einen halben Liter weggeäxt. Und hey, ich glaube nach 3 Minuten, ich war ein neuer Mensch. Ich hatte so Power, ich hatte so Energie und ich dachte mir so, hey, weiter geht's. Also, und ich dachte mir so, krass, was so ein bisschen Zucker ausmacht. Und ich glaube, das kennt ihr auch, wenn ihr mal so ein bisschen unterzuckert seid, ihr merkt so, ich bin voll müde und dann esst ihr Zucker und merkt so, wow, ey, mit Zero-Produkten wären die nicht weit gekommen. Da muss Zucker her. Und so laufen diese Männer, und das musst du dir jetzt vorstellen, du bist so richtig müde. Und dann läufst du an diesen Honigwaben vorbei und du siehst, wie das alles runtertropft, der Honig. Und denkst dir so, ich darf es nicht essen, weil der den Schwur gebracht hat. Jonathan hatte den Schwur nicht mitbekommen. Wir wissen nicht warum, er hat es nicht gehört, als sein Vater das gesagt hat. Und Jonathan geht hin und er nimmt sich eine Handvoll Honig und er isst ihn. Und er bekommt neue Kraft. Und das sehen die Leute und sagen, hey, dein Vater, du darfst es nicht, dein Vater hat eigentlich einen Schwur gebracht. Und er hat gesagt, wir sollen nichts essen. Und Jonathan, der voller neuer Kraft ist, der sagt so, der merkt auch so, der Schwur ist total dumm. Der sagt, hey, mein Vater bringt dieses Land ins Unglück. Und das Schlimme ist, der König selbst, und das hatten wir auch im Thema von Steph vor einer Weile, der trägt Verantwortung für das ganze Volk. Der muss für das Volk sorgen. Aber in Wirklichkeit geht es ihm ja eigentlich nur um sich. Er bringt den Schwur und sagt, ich räche mich an meinen Feinden. Es geht mir nur um meine Sache. Und das Volk wird hier einfach völlig vergessen. Es war ein unüberlegter Schwur. Vielleicht war er irgendwie eine Rage und das Ganze war emotional und er hat einfach rausgerufen. Es waren unüberlegte Worte. Und diese Worte, die führen sogar ein ganzes Volk in Sünde. Und zwar in dem, das lesen wir mal. Ah, erst hier noch das, genau. Am Ende waren die Leute nämlich so hungrig, dass sie einfach die Tiere auf dem Boden geschlachtet haben und dann haben sie das Fleisch mit dem Blut gegessen. Die konnten nicht mehr. Und es war auch laut Gottes Gesetz gar nicht erlaubt. Und dann lesen wir ab Vers 33, was da passiert. Und man berichtete dies dem Saul und sprach, siehe, das Volk versündigt sich an dem Herrn, indem es mitsamt dem Blut isst. Er sprach, also Saul, ihr habt treulos gehandelt, wälzt sofort einen großen Stein zu mir her. Und Saul sprach weiter, zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, dass jeder Mann sein Ochsen und sein Schaf zu mir bringen soll und schlachtet sie hier und esst dann, damit ihr euch nicht an dem Herrn versündigt, indem ihr das Fleisch mit dem Blut esst. Da brachte das ganze Volk, jeder, was er zur Hand hatte, in jener Nacht herzu und schlachtete es dort. Und Saul baute dem Herrn einen Altar. Das war der erste Altar, den er dem Herrn baute. Ich glaube, würden wir die Vorgeschichte nicht kennen, sondern nur diese Verse gerade eben, dann würden wir vielleicht sagen so, hey, Saul ist voll der coole Typ eigentlich. Dem war es echt wichtig, Gottes Gebote zu halten. Der meint es ernst. Er sorgt für Ordnung im Volk und es macht nach außen hin ein total gutes Bild. Aber in Wirklichkeit ist es total geheuchelt, was er hier sagt, weil seine Werke nicht zu dem passen, was er gesagt hat. Das ist geheuchelt, weil Saul selber gesündigt hat. Und jetzt stellt er sich gerade als gottesfürchtigen König hin, Nimm noch besonders gute Worte in den Mund. Es klingt gut. Und wir schauen jetzt auf sein Herz. Und was ist da drin? Es ist geteilt. Und er sagt ja eigentlich, oder Saul redet geistlich, handelt aber aus Stolz und Kontrolle. Und wegen einem Schwur hat das ganze Volk gesündigt. Wegen diesem einen Schwur fällt ein ganzes Volk in Sünde. Und jetzt tut er so, wie wenn ihm die Gebote Gottes so wichtig sind und sagt, hey, ihr als Volk, ihr habt gesündigt. Und so, wow, am Ende baut er sogar Gott noch einen Altar. Und ich glaube, es kennt jeder von uns, dass diese eine Person, die mag man vielleicht nicht so und dann redet man über die. Man lästert nicht offiziell, sondern man redet Dinge über die Person, die nur der Wahrheit entsprechen, aber halt einfach negativ sind. Und in Wirklichkeit, vielleicht kennt ihr solche Situationen, benutzt man hier oder will man hier geistlich besorgt wirken. So, hast du mitbekommen, wie das gerade bei dem ist? Ja, ich sage, ist ja nur die Wahrheit, was ich sage. Soll geistlich besorgt klingen, aber im Herzen befindet sich nur Lästerei und Stolz. Die Situation in diesem Volk spitzt sich weiter zu, ist noch nicht das Ende, es geht noch weiter. Wir merken hier diese Abwärtsspirale, wie am Anfang gesagt. Saul fällt immer weiter und immer weiter. Saul ist irgendwie motiviert in der ganzen Geschichte und er möchte gerne den Philistern weiter nachjagen. Er sagt, hey, das ist meine Chance. Und er sagt, hey, bei Nacht möchte ich weiterkämpfen, dann möchte ich den hinterherjagen. Er sieht eine große Chance und das Volk sagt auch, hey, wir sind dabei, machen wir, ist der König, wir sind dabei. Und dann kommt der Priester, der Spielverderber und schlägt vor, lass doch erstmal Gott fragen, was er so sagt. Und dann eher nach dem Motto so Saul, so, ah ja, stimmt, lass mal Gott fragen, was sagt er eigentlich dazu? Und der Priester haut hier die Bremse rein. Und Saul, ja, muss jetzt halt Gott fragen. Und was krass ist, ab hier antwortet Gott ihm nicht mehr. Er fragt Gott und Gott sagt nichts. Und jetzt hat er ein Problem und sagt, Moment mal, ja, wenn Gott nicht redet, dann gibt es einen Schuldigen. Was ist hier los? Wer ist der Schuldige? Der nächste Unterpunkt, Saul benutzt Gott, um sich selbst zu rechtfertigen. Und statt, dass Saul jetzt auf sein eigenes Herz schaut und vielleicht mal anfängt, die Schuld bei sich selber zu suchen und sagt, hey, was ist hier eigentlich passiert, beginnt er die Schuld bei allen anderen zu suchen und sagt, hey, wer ist schuld? Wer hat hier missgebaut? Wer hat gesündigt? Hier muss jemand gesündigt haben und wir müssen herausfinden, wer die Schuld trägt. Und jetzt lesen wir Vers 38 und 39. Da sprach Saul, es sollen alle Häupter des Volkes herzutreten und erforschen und sehen, an wem diese Schuld liegt. Denn so wahr der Herr lebt, der Israel gerettet hat. Und es klingt wieder so gottesfürchtig. Hey, da ist der Saul, der will rausfinden, wer ist der Schuldige? Der will, dass die Sünde aufgedeckt wird. Der will Gerechtigkeit. Und hier auch wieder voll die christlichen Worte, könnte man sagen. Geistlich gute Worte. Und wieder benutzt Saul eigentlich in Wirklichkeit Worte, über die er vielleicht besser hätte nachdenken sollen. Wieder unüberlegt. Und sie decken in Wirklichkeit noch weiter sein Herz auf. Er sagt ja, denn so wahr der Herr lebt, der Israel gerettet hat. Wen hat denn Gott benutzt, um Israel zu retten? Gerade eben gelesen, es war Jonathan. Es war Jonathan, den Gott gebraucht hat. Und Saul sagt dann auch sogar weiter im Text, selbst wenn die Schuld an meinem Sohn gefunden wäre, so soll er gewiss sterben. Und ich so, Mann, ist doch nachgedacht, so, das kann doch nicht sein. Für Saul ist klar, Gerechtigkeit komme, was wolle. Und er ist bereit, jeden Preis zu zahlen. Saul sagt dann noch, Gott, gib, dass die Wahrheit offenbar wird. Und Gott gibt die Wahrheit offenbar, er zeigt es und er lässt es loswerfen und dann wird Jonathan getroffen. Boah, und jetzt fallen die Worte auf den Saul zurück. Und Jonathan ist der Schuldige, obwohl er eigentlich gar nicht gegen Gottes Gebote verstoßen hat, sondern gegen Sauls Gebote. Er hat gegen das Gebot seines Vaters verstoßen. Und eigentlich lässt Gott hier eine viel wichtigere Wahrheit offenbar werden, die Saul aber gar nicht erkennen will. In Wirklichkeit ist Saul an dieser ganzen Situation schuld. Es war sein Fluch, den er ausgesprochen hat, seine unüberlegten Worte, wegen denen jetzt eigentlich sein Sohn Jonathan sterben soll. Und sein Herz, wie sie dann sieht, sein Herz in dieser Situation aus, statt Buße zu tun, sucht Saul Schuldige. Statt auf Gottes Schweigen zu reagieren, will er sich selber rechtfertigen. Und ich glaube, jetzt kommen wir zum traurigsten Höhepunkt von Sauls mittlerweile sehr offensichtlich kaputtem Herzen. Und das ist echt traurig. Saul ist bereit, seinen Sohn zu opfern, um Recht zu behalten. Der Vater kennt keine Gnade gegenüber seinem eigenen Sohn und Saul ist tatsächlich bereit, seinen Sohn zu töten, weil er gegen sein eigenes Gebot verstoßen hat. Einfach, weil er diese Handvoll Honig gegessen hat. Und jetzt steckt Saul eigentlich in einem totalen Dilemma. Er hat den Schwur ausgesprochen und dann fällt es los auf seinen Sohn und hat noch gesagt, hey, selbst wenn mein Sohn schuld ist, der müsste auch sterben. Und das merken wir genau, das trifft ein. Was soll er denn machen? Er kann nicht zurückrudern. Und dann sagt er, gut, Jonathan, du musst sterben. Saul hat hier, oder Sauls Herz sagt hier eigentlich, hey, er liebt die Ehre mehr als die Wahrheit. Er liebt seine Autorität mehr als die Gerechtigkeit. Und es mündet hier wirklich am Tiefpunkt. Aber am Ende greift das Volk ein. Und das ist irgendwie voll schön zu sehen. Wenn Saul was sagt, dann lesen wir oft, das Volk sagt, ja, machen wir. Als er aber diese Worte sagt, selbst wenn mein Sohn schuld wäre, dann ist zum ersten Mal, dass das Volk schweigt. Ich glaube, die haben gecheckt, was hier abgeht und da hat keiner was gesagt. Und jetzt soll Jonathan sterben und zum ersten Mal meldet sich das Volk und geht gegen diese Idee vor und sie sprechen ihn frei. Da heißt es, sollte Jonathan sterben, der Israel große Rettung verschafft hat. Die haben wirklich verstanden, was hier passiert ist, während Saul verblendet war. Und sie sprechen Jonathan komplett frei. Es ist unheimlich viel passiert in diesen Versen. Du kannst es auch gerne nochmal nachlesen. Ich habe das jetzt ganz grob so abgesteckt. Und vielleicht denkst du dir so, ja okay, und was hat das so mit mir zu tun? Das ist ja eine uralte Geschichte. Wie betrifft es mich? Und ich dachte mir, ich habe mir auch Gedanken gemacht und dann ist mir das aufgefallen, was ich wirklich erschreckend fand in der ganzen Situation. Wisst ihr, was so erschreckend ist an diesem gesamten Text? Dieser Saul, das könnte es auch du sein. Das könnte es auch du sein, das könnte auch ich sein. Das Erschreckende ist, Saul ist eigentlich ein geistlich aktiver Mann. Das ist ein Führer, ein Leiter. Nach außen hin hat echt viel gestimmt. Und wenn man sich den mal so anguckt, der benutzt die religiösen Formen sogar. Er nimmt den Priester mit. Also geistliche Führung. Er lässt ihn noch die Lose mitnehmen, um Gott zu befragen, ist ihm wichtig. Er will die Bundeslade holen, also Gott soll dabei sein. Er lässt opfern. Und wie vorhin gesagt, wenn wir hier nur bestimmte Verse und Worte herausnehmen, dann klingt Saul wie jemand, der voll für Gott eifert, der die Gerechtigkeit sucht, dem die Wahrheit total wichtig ist, der will, dass die Gerechtigkeit ins Licht kommt. Und er spricht gute Worte, die sich geistlich anhören. Und am Ende baut er Gott einen Altar. Als das Volk sich versündigt hat und alles in allem, denkst du dir so, hey, eigentlich geistlich aktiver, voll der Mann Gottes. Übertrag das mal auf heute. So, wow, hey, kennst du den und den, voll der gute Christ. Der ist voll aktiv, hat eine leitende Position, setzt sich voll viel ein, macht jetzt Bibelschule, macht mittlerweile mehrere Dienste, ist bei allen Veranstaltungen dabei. Deine Gebete sind immer voll gut, die klingen halt voll weise und auch voll gut in den Worten, die der da wählt. Und er ist gottesfürchtig. Aber wir kennen das Herz von Saul, wir haben uns das gerade angeguckt. Und ich kann nicht in dein Herz hineinsehen. Keine Ahnung, wie es da aussieht. Kann ich nicht, aber Gott kann es. Und ich glaube, dass Gott hier unter anderem auch vorhatte, Saul sein Herz zu offenbaren über die ganze Zeit. Zu sagen, so, hey, eigentlich schau mal, was hier passiert. Dass er eigentlich erkennt, dass es geteilt ist, weil er immer weiter fällt und immer weiter fällt. Saul soll erkennen, dass da was nicht stimmt. Vielleicht spätestens da, als Gott nicht mehr zu ihm redet. Gott sagt nichts mehr. Und ich glaube, dass Gott auch dein Herz aufdecken will. Ich glaube auch, dass wenn du ihn darum bittest, er dir dein Herz aufdecken wird. Und dass er dir aufzeigen wird, wie es wirklich aussieht. Nach außen hin magst du sonst wie wirken, vielleicht wie ein Saul. Nach außen hin passt voll viel. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Was macht ein geteiltes Herz überhaupt aus? Ein geteiltes Herz, es will Gott dienen, aber nur solange es bequem ist. Es betet, Gott, dein Wille soll geschehen, aber lebt in Wirklichkeit meinen Willen zuerst. Es ist heute begeistert und morgen gleichgültig. Es will, dass das Herz will, dass Gott hilft, aber nicht herrscht. Wir lesen später, das kommt noch in den nächsten Kapiteln, der König, der nach Saul kommen wird. Wer ist es? König David. Und über ihn wird gesagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Das ist ein Mann, der nach dem Herzen Gottes ist. Der war ungeteilt, der hat ein ungeteiltes Herz und ein hingegebenes Herz. Aber er war nicht perfekt. Ich glaube, wir wissen alle, dass David echt auch viel Mist gebaut hat. Aber wisst ihr, was David getan hat? David hat Buße getan. Er hat seine Sünden bekannt. Er hat um Vergebung gebeten. Er hat sich von Gott korrigieren lassen. Er ist wieder auf den richtigen Weg gekommen. Und sein Herz war wieder auf Gott ausgerichtet. Und das hat Saul nicht gemacht. Ich glaube, es ist einfach, mit einem christlichen Fake-Herzen herumzulaufen, um halt außen besonders fromm zu wirken. Und vielleicht ist Gott auch an dir dran und möchte dir auch heute aufzeigen, hey, so und so sieht es in deinem Herzen wirklich aus. Dann möchte ich dir auch ans Herz legen, dass du Gott aufdecken lässt, wie es in deinem Herzen aussieht, damit er eingreift, dass er dein Herz korrigiert und dein Herz wieder heilt. Amen.